Hallo, Nase putzen. Ich will gerade vorher noch beten, bevor wir ins Wort gehen. Vater, ich danke dir für deine wunderbare Gegenwart. Danke, Heiliger Geist Gottes, dass du inmitten deines Volkes lebst. Und das hat man heute gesehen und gespürt. Danke, Heiliger Geist, dass du uns begegnet bist. Wir preisen dich dafür, Herr. Wir preisen dir dafür, dass du uns in deinem Wort begegnest. Dass wir erkennen dürfen, was du deiner Gemeinde zu dieser Zeit sagen möchtest. Danke, dass unser Herz offen ist, dir zu hören und deiner Stimme zu vertrauen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Eigentlich hat jetzt die ganze Lobpreiszeit ein Stück weit die Predigt wie vorweggenommen. Ich habe das letzte Mal gepredigt über die Stellung des Jüngers in der Endzeit. Und ich werde heute dabei weitermachen und nur einmal einen Schritt tiefer gehen. Aber ich möchte fast ein bisschen wie die Antwort vorwegnehmen. Das heißt in Sprüche 18, 21, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Und das haben wir heute im Lobpreis gesehen. Ich glaube tatsächlich, dass das die Antwort auf die Zeit ist, in der wir leben. Was ist unsere Proklamation? Auf welche Seite stellen wir uns? Wohin positionieren wir uns? Stellen wir uns auf die Seite derer, die Angst schüren? Hören wir dorthin, was passiert denn alles in dieser Welt? Oder positionieren wir uns, wie Jünger sich positionieren? Wo ist ein Jünger positioniert? An der Seite seines Herrn. Und ich finde, heute Vormittag war der Lobpreis genau sowas. Das war ein sich positionieren an der Seite Gottes. Ich sprich dir zu, Herr, wer du bist. Und dadurch kann ich erfahren, wer ich bin. Ich proklamiere, Herr, wer du bist. Und dadurch darf ich in der Tiefe meiner Seele erkennen, wer ich bin. Weil ich gehöre ihm. Ich bin sein Machwerk. Ich bin sein Geschöpf. Ich bin wiedergeboren in Christus. Und ich merke, dass mir das, und damit bin ich offensichtlich nicht alleine, mir ist es gerade in Zeiten wie diesen so, so, so wichtig, dass ich erkenne, wer bin ich? Und mit ich meine ich gar nicht mir als Persönlichkeit, wer ist die Bene, sondern wer bin ich als Jünger? Wer bin ich als wiedergeborener Nachfolger des Herrn Jesus? Gott macht einen Unterschied und das erkennen wir durch die ganze Bibel hindurch. Zwischen der Welt und zwischen denen, die zu ihm gehören. Und ich merke, es ist in mir ein tiefes Verlangen, ein richtiges Brennen, dass wir diesen Unterschied auch machen. Dass wir anerkennen, auf welche Seite gehöre ich. Nicht aus eigenen Werken, nicht aus eigenem Tun, sondern aus dem heraus, was er macht. Und in uns schon getan hat. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Und damit ist eine süße Frucht gemeint und eine bittere Frucht gemeint. Eine Frucht, die uns Leben gibt und eine Frucht, die uns den Tod bringt. Wir können tatsächlich in beides beißen. Wenn man sich im Moment, ich habe gestern die Nachrichten am Morgen angehört. Das erste, was ich gehört habe, war, die USA greifen gemeinsam mit Israel den Iran an. Baff. So, jetzt stehst du auf, bist nur ganz zerrunzelt und zerschnorfelt und das erste, was du hörst, ist, es gibt wieder Krieg. Es gibt wieder Krieg. Ich habe mir auf KI-Basis und wir wissen, KI lügt nicht. Unter Anführungszeichen natürlich, bitte, gell, habe ich mir einfach mal eine bestimmte Faktenlage angeschaut, weil Jesus ja davon redet. wie werden wir am Ende der Zeit, wie werden die Umstände sein? Er redet davon. Und er sagt, wir sollen bitte aufmerksam sein. Die Zeichen der Zeit erkennt ihr, wenn ihr auf den Himmel schaut. Wenn ihr seht, die Wolken gehen so und so, dann wisst ihr, wie das Wetter wird. Und wir sollen als seine Nachfolger, die in diese Zeit hineingeboren worden sind, die Zeichen der Zeit erkennen. Jetzt habe ich mir mal angeschaut, was sind denn die Zeichen der Zeit? Und habe die Antwort bekommen, unter anderem, nur unter anderem. Es gibt im Moment 22 aktive Kriege. Habe ich nicht gewusst. Alles, was ich weiß, ist eben Israel, Iran, Israel sowieso, alle Welt gegen Israel, gell? Und Ukraine, und dann weiß man, okay, in Afrika, dort toben auch die Schlachten, aber es gibt aktuell 22 aktive Kriege und Konflikte auf 5 von 7 Kontinenten. Also man kann sagen, 2/3 der Welt liegen im Argen, jetzt schon, jetzt schon. Dann habe ich gegoogelt, oder GKI, wird man vielleicht zukünftig dazu sagen, wie viele Erdbeeren gibt es denn täglich? Und bin draufgekommen, oder es wurde mir gesagt, täglich gibt es zwischen 1302 und 1408 Erdbeben täglich. Eine stattliche Zahl. Was sagt uns das Wort Gottes schon vor xxx Jahren? Erdbeben werden zunehmen. Schwarz auf weiß sehen wir, da ist schon ordentlich was, wenn ich das hochrechne auf ein Jahr, da kommt schon was zusammen, oder? Seuchen, und da habe ich nur die Seuchen wirklich der jüngsten Vergangenheit genommen, ausgenommen Corona. An AIDS, an HIV sind angeblich rund 36 Millionen Menschen gestorben. 36 Millionen. An der spanischen Grippe 20 bis 50 Millionen. So Daumen mal Pi. Das heißt, die Zeiten, in denen wir leben, die sind tatsächlich jetzt schon nicht unbedingt so prickelnd. Und trotzdem können wir als Gottes Gemeinde, als sein Volk, an einem Sonntagvormittag zusammenkommen und uns freuen, wie heute Vormittag. Und für mich war noch einmal, ich möchte es wirklich noch einmal betonen, für mich ist das die Antwort. Wohin schaue ich denn in diesen Zeiten? Schaue ich auf das, worauf die Welt schaut? Und verschmachte vor Angst? Oder gibt es ein Wort im Alten Testament schon, was heißt, dass die Menschen in Erwartung dessen, was auf sie zukommt, vor lauter Angst verschmachten werden? Aber was sagt uns Jesus? Wenn all dies geschieht, was sollen wir dann tun? Halleluja! Erhebt eure Häupter. Warum? Weil eure Erlösung naht. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir unseren Gott kennenlernen, mehr und mehr und mehr und mehr, dann haben wir immer, unabhängig von den Umständen, eine Antwort auf die Umstände. Und zwar die richtige Antwort. Eine Antwort, die unser Herz erhebt. Eine Antwort, die uns wirklich voller Zuversicht aufblicken lässt. Wir sind nicht wie die Nationen. Und ich glaube, wenn meine ganze Predigt nur aus diesem einen Satz bestehen könnte, ich würde ihn in den Leib Christi rufen, von in der Früh bis am Abend und wieder retour. Wir sind nicht wie die Nationen. Wir sind ein herausgerufenes Volk. Als Jesus gekommen ist, ist er gekommen mit dem Auftrag, ich bin gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist der Auftrag, den Jesus quasi wie im Rucksack mit dabei gehabt hat. Und dieser Jesus kommt da zu mir und kommt zu dir und kommt in seinen Leib, auch in dieser Zeit. Es steht nirgendwo im Wort, ich komme schon, um die Werke des Satans zu zerstören, um dich aufzurichten, um dich zu ermutigen, um dich zu trösten, um dein Herz zu erheben. Aber das gilt dann nicht mehr für das Ende der Zeiten. Da mache ich mich vom Acker und da musst du dann selber schauen, wie du zurechtkommst. Und plötzlich positionieren wir uns dort, wo Christus die Welt positioniert hat. das ist nicht unser Platz. Das ist nicht unser Platz. Und wenn ich könnte, dann würde ich zu jedem von uns und auch zu mir hingehen und da vorne, wo das Herz sitzt, wie ein Operateur den Brustkorb öffnen und das Herz rausnehmen und in das Herz hineinschreiben, du bist Kind Gottes. Dein Platz ist neben Christus. Dein Platz ist nicht in der Welt. Wir sind nicht wie die Nationen. Ich bin nicht wie die Nationen. Und dann wieder zunähen. Und dann ist es so verschlossen, dass es da drinnen nicht mehr geraubt werden kann. Wisst ihr, das ist für mich ein großer Schmerz. Es ist für mich ein großer Schmerz zu erleben, dass es immer wieder, wieder, wieder Menschen, Geschwister gibt, die meinen, sie müssen ähnlich eingeschüchtert und verängstigt sein, wie die Welt es ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir vielleicht unseren Gott nicht gut genug kennen, dass wir sein Wort nicht gut genug kennen und vielleicht sogar, wenn wir es erkennen, dass wir ihm vielleicht am Ende des Tages doch nicht vertrauen. Aber Gott ist vertrauenswürdig. Wer bitte ist unseres Vertrauens so würdig wie er? Wenn ich mir die Bibel anschaue, vom ersten Deckel bis zum letzten Deckel, keine Ahnung, wie viele Verheißungen. Gelehrte Menschen haben herausgefunden, dass keine Ahnung, wie viele dieser Verheißungen bereits vollführt worden sind, dass die in Existenz gekommen sind. Also wenn das nicht ein Gott ist, der unseres Vertrauens würdig ist, dann weiß ich nicht, was das für ein Gott sein soll. Und trotzdem gehen wir manches Mal nur her und denken, na, müssen wir nicht mehr, müssen wir nicht mehr. Ich habe vor vielen Monaten mittlerweile, Jahren, keine Ahnung, als ich ein bisschen so begonnen habe zu predigen da in der Cornerstone, habe ich einmal die Geschichte hergebracht von den 12 Kundschaftern. Ich weiß nicht, ob sich manche von euch an das überhaupt nur erinnern. Man hört so viele Predigten im Laufe seines Christenlebens und die decken dann das zu, was halt davor war und so weiter und so fort. Deshalb habe ich mir gedacht, manches Mal ist Wiederholung gut, das lernen schon die Kinder in der Schule, dass bei Wiederholung bestimmte Dinge anfangen tatsächlich zu sitzen und deshalb habe ich das noch einmal mitgebracht, weil es für mich einfach ein ganz starkes Beispiel dafür ist, was quasi was für eine Schlüsselkomponente unser Herz und unser Glaube einnehmen. Ich lese euch das jetzt noch einmal vor. Überschrieben habe ich das mit Angst entsteht durch bedrohliche Informationen. Das ist der Punkt, oder? So. Und wenn wir das zulassen, dass diese bedrohlichen Informationen unsere Wahrheit werden, dann passiert etwas. Und das sehen wir eben schon im Alten Testament. Da geht es jetzt um 4. Mose 13, als eben Mose die Kundschafter, die 12 Kundschafter ausschickte und unter anderem Josua und Kaleb. Aber wir möchten uns zuerst anschauen, dieses Versenden da quasi. Und was haben die 12 Kundschafter damit gemacht? Und wir behalten im Hinterkopf, okay, es geht darum, was bewirken Informationen in unserem Herz? Wie bewerten wir Informationen? Wem glauben wir Informationen? Es beginnt mit dem Vers 1 und der Herr redete zu Mose und sprach, der Herr. Gut zuhören. Ich glaube, dass darin ein Schlüssel ist. Der Herr sprach zu Mose und sprach, Mose, sende Männer aus, dass sie, was tun, das Land Kanaan auskundschaften, dass ich den Kindern Israels geben will. Das war das Motiv. Und es ist so wichtig, dass wir das Motiv nicht aus den Augen verlieren. Sende Männer aus. Warum? Weil ich möchte, dass ihr das Land auskundschaftet, das ich Gott meinem Volk geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Gesagt, getan. Die sind marschiert, 12 Mann hoch, rein in dieses Land Kanaan und haben getan, was sie tun sollten. Sie haben ausgekundschaftet. Und nach 40 Tagen kommen diese Männer Gottes zurück und haben folgenden Bericht zu geben. Nachdem sie das Land ausgekundschaftet hatten, 40 Tage lang, kehrten sie zurück, gingen hin, kamen zu Mose und Aaron, zur ganzen Gemeinde der Kinder Israels in der Wüste Paran, genannt Kadesh, und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht. Und sie ließen die Früchte des Landes sehen und erzählten und sprachen, wir sind in das Land gekommen, dahin du uns sandtest, das wirklich von Milch und Honig fließt. Stimmt. Gott hat nicht gelogen. Wunder über Wunder. Und dieses ist seine Frucht. Und wir wissen vielleicht von Volksschulzeiten einmal meine Religionslehrerin, die hat uns das zeichnen lassen. Und ich habe, das weiß ich heute noch, ich habe zwei Männchen gezeichnet, die haben auf einer Stange nicht erlegtes Wild, sondern die Riesentrauben gehabt. Genau. Genau. Ist uns allen ein Bild vor Augen, oder? Nehmen wir einmal an. Genau. So. Bis dorthin wunderbar. Ja, herrlich. Was Gott sagt, stimmt, es fließt Milch, es fließt Honig, schaut euch diese Früchte an, das Paradies auf Erden, das Paradies auf Erden. Und trotzdem war es ihnen möglich, dass sie genau dort ein Aber einschieben. Und das ist das, auf das möchte ich uns hinweisen, weil ich glaube, dass das auch unsere Haltung ist. Ich will nicht auf diese 10 Kundschafter hindeuten und sagen, tschub, 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 tschub. Wie oft produzieren wir in unserem Leben, obwohl wir Gott schon so erfahren haben, trotzdem, dem zum Trotz, ein Aber. Und genau das haben die auch gemacht. Aber das Volk, welches im Lande wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Enaks Kinder da selbst. Das sind die Kinder der Riesen, oder? Wissen wir. Die Amalekiter wohnen im Süden, die Hethiter, Jebusiter, Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter am Meer und um den Jordan. Okay, also zuerst, Gott hat schon richtig geredet, stimmt alles, aber wenn wir hinschauen, was uns da umzingelt, was uns da erwartet, und wir wissen, jedes Aber ist schwergewichtiger, viel schwergewichtiger als das, was davor kommt. Ein Aber hebt alles das auf, was davor ist. Ein Aber ist viel, viel stärker. Und da ist das Aber der Umstand gewesen, warum die Kinder Gottes schlussendlich 40 Jahre. 40 Jahre in der Wüste waren. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass man durch die Wüste diesen Weg, den die Israeliten genommen haben, innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube 3 Tage, hätte nehmen können. Hätte nehmen können. Aber 40 Jahre. 40 Jahre. Ich möchte euch einmal ein ganz kurzes Beispiel erzählen. Oder vielleicht mache ich das später noch. Ich mache da jetzt im Text zuerst weiter. Kaleb beschwichtigte das Volk gegen Mose und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, wir können es überwältigen. Was hat denn dieser Kaleb gemacht, was die anderen nicht gemacht haben? Halleluja, er hat auf Gott geschaut. Wir können dieses Land einnehmen. Die Mehrheit hat beileibe nicht immer recht, wenn die Mehrheit sagt, aber du deinen Gott kennst, dann kannst du ein Aber einwerfen. Aber mein Gott hat gesagt. Aber mein Gott ist voller Zuversicht. Aber mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Aber Gott kann zu unserem Aber werden. Und Gott soll und will zu unserem Aber werden. Naja, dieses Aber ist leider Gottes nur eine kurze Zwischeneinfügung. Weil es im Vers 31 weitergeht mit dem nächsten aber die Männer, die mit hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist uns zu stark. Dummkopf, hast du nicht gesehen, was wir gesehen haben? Ha? Ist dir nicht vor Augen, in welcher Zeit wir leben? Sind deine Umstände tatsächlich so viel anders wie meine Umstände? Der Vorarlberger würde sagen, geht's noch? Geht's noch? Wo schaust denn du hin? Aber. Und sie brachten das Land, das sie erkundigt hatten, in Verruf bei den Kindern Israel und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, frisst seine Einwohner. Und alles Volk, das wir darin sehen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen auch Riesen da selbst, Enachs Kinder aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und also waren wir auch in ihren Augen. Wir haben in ihrem Herz beschlossen, das, was Gott sagt, das können wir auf die Seite tun. Denn was unsere Augen sehen, ist die Wahrheit. Wir haben die Riesen gesehen, wir haben die befestigten Städte gesehen, wir haben gesehen, dass das ganze Land umzingelt ist, vom Norden zum Süden, zum Osten zum Westen, von unseren Feinden, Kanaaniter, Jebusiter, Amoriter, wie sie alle heißen. Das ist die Wahrheit. Und wenn wir heute die Augen aufmachen, dann sehen wir zum Teil auch Menschen, die uns, obwohl sie zum Volk Gottes gehören, berichten wollen, dass es am Ende der Zeiten für uns ganz schrecklich werden wird und ganz, ganz schlimm werden wird. Und dass wir quasi auf der Seite derer stehen, die sagen, ihr Berge fallt auf uns und ihr Hügel bedeckt uns. Und dort ist mir wichtig, dass wir uns in diesem Aber Gott positionieren, dass wir wissen, das gilt nicht für uns. Ratsch, Herz auf, wir sind nicht die Nationen, Herz zu. Ist das nachvollziehbar? Ist das nachvollziehbar? Ich habe das eh schon gesagt, 40 Jahre Wüstenwanderung. Und da bringe ich jetzt dieses Beispiel dann doch. Weil die Israeliten haben blöderweise auf die Stimme dieser 10 gehört. Die gesagt haben, na, wir können nicht. Niemals. 40 Jahre Wüstenwanderung. Ich mache ja Ausbildung zum christlichen Seelsorger, das ist jetzt wurscht. Auf jeden Fall gab es da eine Übung. Und diese Übung, die hat mir noch einmal sowas von die Augen geöffnet. Die Übung lautete, es gibt einen Gegenstand, nehmen wir mal diese Mutter da, aber das war ein bisschen was Größeres, und diesen Gegenstand, den verstecken wir. Nehmen wir mein Handy. Nehmen wir mein Handy. Der wird versteckt. Vielleicht lassen wir sogar noch ein bisschen was rausguckseln. Und dann schicken wir eine Person nach draußen, während wir das verstecken. Die Person weiß überhaupt nicht, wo das Ding versteckt ist. Und dann rufen wir sie herein und entmutigen sie. Ihr erinnert euch, in der Macht der Zunge. Gell? So. Dann kam diese Person herein und wirklich, also ich weiß nicht, wie viel wir waren, 50 ungefähr, schätze ich, ein Saal voll Menschen. Du Loser, das schaffst du nie, das kannst du nicht, du findest das nie. Das war unser Auftrag, oder? Und wisst ihr, was passiert ist? Und das erinnert mich an diese 40 Jahre Wüstenwanderung. Diese Person war nicht mehr in der Lage, alternative Handlungen quasi abzurufen, sondern der ist tatsächlich, es war ein großer, großer Raum, der ist ungefähr 3-4 Mal wirklich immer dieselbe Runde durch den Raum gegangen. Der hat nicht mehr die Idee gehabt, ich könnte vielleicht einmal quer durch die Reihen gehen, ich könnte mal nach oben schauen, nach unten schauen, wie auch immer. Der ist einfach ungefähr 4-mal durch diesen Raum gegangen und das Spannende war, der ist natürlich auch an dem versteckten Gegenstand vorbeigegangen. Und wisst ihr, was passiert ist? Er hat es nicht gesehen. Er hat es nicht gesehen. 40 Jahre Wüstenwanderung. Wir können nicht, das schaffen wir nicht. Da gibt's die Riesen, da gibt's die Feinde. Egal. Und wenn Gott tausendmal sagt, hey, vor deinen Augen, schau hin, mach die Augen auf. 40 Jahre Wüstenwanderung. Damit ich das noch schnell abschließe, was dann die Übung war, es gab dann eine zweite Person und diese zweite Person und deshalb nur einmal. Heute Vormittag der Lobpreis war eigentlich die Vorwegnahme der Predigt. Der zweiten Person hat man, war der Auftrag für uns, die wir im Saal blieben, Und jetzt ermutigt. Und dann kam die zweite Person rein. Genau dasselbe Spiel in Grün, versteckt. Die kam rein und man muss dazu sagen, man hat die Zeit gestoppt. Der Vorhergehende, der hat, ich weiß nicht, ich glaube noch kurz 4, 5 Minuten von selbst aufgegeben, abgebrochen, ergebnislos. Und dann kam die zweite Person, die ermutigte Person, unter 45 Sekunden hat sie den versteckten Gegenstand gefunden. Mir hat es so beeindruckt, weil ich mir gedacht habe, jawohl, genau das macht's aus. Ermutigung führt zum Sieg. Ermutigung führt zum Ziel. Und womit ermutigen wir Christen einander? Mit dem Wort Gottes. Es stimmt, dass es in der Welt so und so ist. Aber unser Gott sagt, aber im Wort steht, aber sogar wenn du dich schwach fühlst, Christus in dir ist stark. Ermutigung, 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 Ermutigung. Das heißt nicht, dass wir die Umstände wegdenken, wegreden, weg keine Ahnung was. Wir leben nicht in einer Bubble. Wir leben schon in dieser Welt. Es ist so. Aber. Nach 40 Jahren, nachdem der gute Mose dann den Stab quasi weitergegeben hat, war die Einnahme des Landes Kanaan immer nur ein Thema. Die waren noch nicht drin. Und ich glaube, da springe ich ein bisschen vor. Da möchte ich euch das geben, was der Kaleb quasi in Erinnerung an diese Zeit, an diesen Auftrag Gottes für sich beschlossen gehabt hat. Weil er und der Josua, die haben sich anders positioniert. Die Frage ist, wie ist ihnen das gelungen? Die haben auch Riesen gesehen, nehme ich an. Die haben auch die Kanaaniter, Jebusiter, was weiß ich, wenn alle alles gesehen. Die haben das auch gesehen. Und trotzdem haben sie sich anders positioniert. Und ich glaube, dass darin der Schlüssel ist. Wir finden das in Josua 14. Kaleb spricht, 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea zur Auskundschaftung des Landes aussandte. Also er nimmt Bezug auf diese Begebenheit. Und ich erstattete ihm Bericht, wie die anderen auch. Aber wie hat er Bericht erstattet? Wie ich in meinem Herzen wirklich dachte. Wie ich in meinem Herzen wirklich dachte. Meine Volksgenossen aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt, während ich dem Herrn, meinem Gott, vollen Gehorsam bewies. Ich möchte uns das nur einmal vorlesen, weil ich wirklich glaube, dass das ein Schlüssel für die Zeit ist, in der wir als Christen leben. Wir hören Gott. Wir haben sein Wort. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Uns ist alles gegeben, was wir brauchen, um in dieser Zeit Nachfolger zu sein. Wie korrespondiert unser Herz mit dieser Wahrheit? Es ist das Herz, das sich positioniert. Es ist das Herz, das Dinge ermöglicht, wie dem Kaleb und dem Josua. Und es ist das Herz, das Dinge verunmöglicht. Nicht das ist es, was uns schmutzig macht, was in den Leib geht, sondern das, was herauskommt. Und wir alle wissen, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, früher hat es Nutella in der Tube gegeben und ich weiß, dass ich sehr gierig war auf Nutella als Kind und manches Mal, weiß ich nicht, ob du dich erinnerst, aber manches Mal haben wir Nutella in der Tube gehabt und ich bin hingegangen und habe gesaugt an der Tube. Und es ist kein Zahnpasta rausgekommen. Komisch, komisch. Ja. Es ist tatsächlich Nutella rausgekommen. Was da herauskommt, ist immer nur das, was da drin ist. Und ich merke, mein tiefstes Verlangen ist es, mich und uns in Christus zu positionieren. Herz auf, Christus rein, Herz zu, Christus aus. Nicht Umstände. Josua und Kaleb haben die Riesen auch gesehen. Die waren ja nicht blind. Die waren auch nicht blöd. Die haben genau dasselbe gesehen. Aber der Josua sagt, nein, der Kaleb sagt, ich habe das berichtet, wie mir ums Herz war. Deshalb einfach mein Flehen, lasst uns unser Herz täglich neu positionieren, ausrichten, nicht auf die Umstände, sondern auf Christus. Auf Christus, auf Christus, auf Christus, auf Christus. Es gibt keine andere Antwort für diese Zeit, in der wir leben, als einzig die Antwort Christus. Und je tiefer Christus in mir verankert ist, umso eher wird Christus aus mir herauskommen. Wenn jemand an dir zuzelt, in Zeiten wie diesen, wie ihr an der Nutella-Tube, was kommt raus aus deinem Mund? Was kommt raus aus deinem Mund? Welches Aber kommt raus aus deinem Mund? Lass dir ein bisschen provozieren von mir. Ich provoziere mich selber auch damit. Ihr habt mir auch schon die Frage gestellt, was kommt raus aus meinem Mund? Immer nur das, was in meinem Herzen ist. Es kann nichts anderes rauskommen. Das gilt im Kleinen, das gilt im Großen. Damit möchte ich eigentlich fast eh schon ans Ende kommen. Aber ich würde gern doch diesen einen Satz noch mit reinnehmen, weil ich finde, dass der das auch nochmal so schön auf den Punkt bringt. Angst entsteht, wenn man nur die sichtbare Realität sieht, aber Gottes Perspektive ausblendet. Oder? Das ist tatsächlich eine tiefe Wahrheit. Wenn wir nur auf das Sichtbare schauen, dann könnte man schon Angst kriegen. Aber wir sind berufen, Gottes Perspektive nicht nur zu erfassen, sondern auch weiterzugeben. Uns selber in der Früh vom Spiegel, aber auch denen, die Gott in unser Leben gestellt hat. Wir dürfen lernen, Gedanken und Worte zu disziplinieren. Wenn uns dieses Aber auf die Zunge schwupsen möchte, aber, keine Ahnung was alles, nein. Aber ist schon gut. Aber mein Gott sagt. Aber mit meinem Gott. Aber das Wort Gottes. Aber der Heilige Geist. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Und wer sie viel gebraucht, wird das, was sie anrichtet, zu schmecken bekommen. Ich möchte es wirklich ins Positive framen. Ich wünsche mir ganz persönlich und auch uns als Gemeinschaft, dass wir von der süßen Frucht unserer Zunge essen. Und dass auch die Gott in unser Leben gestellt hat, von der süßen Frucht unserer Zunge essen. Dass unser Aber ein Aber ist, das immer auf Christus hinweist. Amen.
Amen.